Im Altwald, der Podcast.
Und das ist auch der Wunsch unserer Kunden, also der Autohersteller, an die wir weltweit so ziemlich an alle liefern, dass wir eben dort auch zunehmend mit grünem Stahl und grüner werdendem Stahl arbeiten.
Wir haben wirklich hier Verantwortung für ganz viele Menschen, die im Ruhrgebiet leben, über 5 Millionen. Und da ist es auch wichtig, dass eben Wald und Unternehmen sozusagen zusammenarbeiten und an einer Lösung arbeiten und nicht gegeneinander.
Wenn Sie heute ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, dann müssen Sie auch eine Antwort haben auf die Herausforderung dieser Zeit.
Und das muss man sich mal klar machen, dass Wald tatsächlich bei vielen Sachen eine Lösung sein kann.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Live-Podcasts zur Ausstellung Klima hält Wald. In dieser Folge zu Gast sind Arndt Kirchhoff und Maike Steimann. Mein Name ist Jan Hüsing und bevor wir in den Podcast starten, will ich vorab noch ganz kurz erzählen, worum es hier überhaupt geht. Diesen Podcast, den kann man sich ein bisschen vorstellen wie die digitale Version der Wanderausstellung Klima hält Wald, die vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW entwickelt und veranstaltet wird. Die Ausstellung zeigt in 6 Themenfeldern, wie wichtig unsere Wälder für eine lebenswerte Zukunft sind und was Politik, Gesellschaft und jede Einzelne tun können, um sie zu erhalten und zu stärken. Die Ausstellung tourt durch ganz Nordrhein-Westfalen mit regionalem Bezug, wechselnden Schwerpunkten und einem vielseitigen Rahmenprogramm. Wenn Sie uns besuchen möchten, dann schauen Sie mal auf klimaheld-wald.de vorbei. Da finden Sie auch die nächsten Stops der Ausstellung. Unser heutiger Tourenstopp, der führt uns nach Bochum, genauer in Hartmanns Wirtshaus. Die Gaststätte ist in einem dieser fürs Ruhrgebiet typischen Gebäude. Verputzte Fassade, hohe Fenster, mehrstöckig. Innen ist es ziemlich verwinkelt und trotzdem geräumig. In allen Ecken stehen Tische, die Einrichtung ist rustikal, aber modern. Und man merkt, dass hier vermutlich oft ein reger Gastrobetrieb herrscht. Auf den Schiefertafeln wird der Spargel der Saison angeboten und an der Theke in der Mitte des Gebäudes wuseln Kellner um die Zapfhähne drumherum. Das Publikum heute, wir haben circa 100 Gäste, könnte bunter kaum gemischt sein. Natürlich sind Menschen aus Bochum und Umgebung da, aber auch von weiter her sind Gäste angereist. Alt und jung, Akademiker und Handwerkerinnen, wie sagt man so schön, am Tresen sind alle gleich. Und tatsächlich scheint unser Publikum fast ein Querschnitt durch die Bevölkerung in NRW zu sein. Besonders schön, der Stammtisch, der sich hier regelmäßig trifft, sitzt auch heute in seiner Ecke. Und vor der Theke steht ein Tisch mit 3 Mikrofonen. In dieser Folge haben wir nicht wie zuletzt nur einen Gast, sondern gleich 2. Denn die Idee unseres Formates ist, den Wald zu den Menschen zu bringen. Die Gesellschaft aber auch in den Wald zu holen, um dann zu schauen, wo es Gemeinsamkeiten, Unterschiede und vor allem aber kreative Ansätze gibt, um den Klimawandel und anderen Herausforderungen der heutigen Zeit zu begegnen. In der heutigen Folge haben wir mit Arndt Kirchhoff nicht nur einen starken Vertreter der Industrie, sondern auch einen Menschen, der im Ruhrgebiet aufgewachsen ist und den Wandel der letzten 70 Jahre hautnah miterlebt hat. Und unser zweiter Gast ist Maike Steimann. Sie leitet das Regionalforstamt Ruhrgebiet und erlebt daher täglich die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Wälder und unsere Gesellschaft. Der Podcast ist in 3 Teile geteilt. Zunächst spreche ich mit Herrn Kirchhoff, dann mit Frau Steimann und zum Schluss konnte das Publikum noch Fragen formulieren, denen sich unsere beiden Gäste dann gestellt haben. Wir beginnen jetzt also mit Herrn Kirchhoff. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Kirchhoff. Sie sind Sie waren lange geschäftsführender Gesellschafter der Kirchhoff-Gruppe. Und bevor ich jetzt hier ganz, ganz lange erzähle, was die Kirchhoff-Gruppe ist und was Sie alles machen, begrüße ich Sie hier und würde Sie bitten, dem Publikum einmal zu erzählen, wer sind Sie denn und was machen Sie in Ihrer Funktion?
Ja, guten Abend, Herr Hüsing, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zu diesem Podcast. Die Kirchhoff-Gruppe ist 1785 gegründet worden, also wir sind 241 Jahre alt, haben mal begonnen mit Nähnadeln in einer Stadt, die heißt Iserlohn. Ich nehme an, die meisten hier aus der Region wissen, wo das ist. Iserlohn liegt neben Altena. Altena bis heute die Wiege der Drahtindustrie. Nadeln macht man aus Draht, das waren so die ersten industriellen Produkte, die man hergestellt hat. Erst Draht für Nadeln und auch für Ketten. Und beide Produkte finden Sie dort heute noch. Wir machen keine Nähnadeln mehr. Mein Urgroßvater hat schon 1892 auch in Iserlohn ein erstes Presswerk errichtet. damals noch mitten in der Innenstadt, indem er dort für die aufkommenden Automobile, und wenn Sie sich da an die Geschichte erinnern, die Kutschen, die noch nicht motorisiert waren, hatten alle Holzrahmen. Und in dem Moment, wo die Kutschen Motoren bekamen, waren die Holzrahmen nicht mehr so geeignet, um Lasten zu tragen. Und der Großvater hatte damals schon die Idee und sagte, Urgroßvater, die Idee sagte, jetzt müssen wir Metallteile machen. Rahmen, Querträger, Achsen, damit die Kutschen mit Motor, so sahen sie auch aus, damit die dann auch gebrauchsfertig sind. Seitdem machen wir Autoteile, Autozulieferer sind wir, global, weltweit, Karosserie und Fahrwerk, also immer noch mit Metall, das ist im Wesentlichen Stahl, aber auch Aluminium. So, und wir haben uns dann in den 90er Jahren auch zum Spezialfahrzeughersteller entwickelt. Wir sind Marktführer in Entsorgungsfahrzeugen, die werden Sie kennen. Die Namen heißen Faun oder auch Zöller oder Haller, also die Autos, die bei Ihnen zu Hause den Hausmüll, Papier, Ökomüll und solche Dinge abholen, die verschiedenen Fraktionen, machen auch die großen Kehrmaschinen, die hier durch die Städte fahren und die Städte sauber halten. Und das machen wir, sagen wir mal, nicht nur nachhaltig, um so ein bisschen in das Thema einzusteigen, sondern führend. Also wir gehören mit zu den absoluten Spezialisten im automobilen Leichtbau, das ist unser Hauptziel, wegen weniger Ressourcenverbrauchen, auch sekundär weniger Energie, früher Sprit, heute mehr Strom bei Elektromobilen. Und bei den Nutzfahrzeugen, den Müllautos und den Kehrmaschinen sind wir bisher der einzige Hersteller, der nicht nur 100% elektrische Fahrzeuge hat. Das hat auch schon Mercedes, MAN und andere. Aber wir sind der einzige, der Wasserstoff-Brennstoffzellen betriebene Fahrzeuge hat, die vollstraßen zugelassen sind, die auch hier in den Regionen fahren. Also wir sind dort schneller, weil wir kleiner sind. Wir sind nicht so groß wie die großen Autohersteller. Insofern können wir manchmal auch solche Technologien, die neuen Technologien anführen. Soweit mal zum Einstieg.
Genau, ich danke Ihnen sehr für diesen Einstieg, weil ich muss kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Familie kommt aus Attendorn im Sauerland und die Firma Kirchhoff ist da, seitdem ich denken kann jedenfalls, wir groß an den Schildern vorbei, auf denen Kirchhoff steht. Ich habe mich immer gefragt, was hat es damit auf sich? Ich glaube, als kleiner Junge hätte ich mir nie träumen lassen, dass Sie persönlich mir das eines Tages mal erklären. Das heißt, Sie sitzen hier in Form eines sehr großen Unternehmens, was eben viel mit Stahl zu tun hat. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat das denn alles mit dem Thema Wald zu tun? Und jetzt haben wir gerade, ich hoffe, dass das Publikum das sehen konnte und die Leute, die jetzt zu Hause an den Geräten sitzen, die können es natürlich, die wissen es nicht, aber wir haben gerade einen kleinen Film geguckt, in dem wir den Wald in NRW gesehen haben und dieser Wald, der sah gar nicht so gut aus. Also der war ziemlich abgestorben und das heißt, das Thema, unter dem wir ja hier heute uns versammelt haben, ist eben dieser Klimaheld-Wald. Das heißt, wir als Gesellschaft haben schon so ein bisschen, glaube ich, alle verstanden, alles muss so ein bisschen grüner werden, alles muss ein bisschen nachhaltiger und vor allen Dingen müssen wir eben den Klimaschutz vorantreiben. Und ist das nicht irgendwie, steht das nicht vielleicht auch mit dem, was Sie machen, in einem Widerspruch? Bleiben da überhaupt noch gute Jobs für die Menschen, wenn jetzt plötzlich wir das Klima schützen müssen und alles nachhaltiger werden muss?
Also wir sind ja da in einem Zielkonflikt und das ist nicht nur der Zielkonflikt zwischen Natur und Industrie oder zwischen Wald und Industrie, sondern da sind auch noch wir Menschen. Und das größte Freiheitszeichen für Menschen ist individuelle Mobilität. Das heißt, wir müssen auch uns was einfallen lassen, wie Menschen mobil bleiben. Und das ist auch bei den jungen Menschen noch so. Da wird zwar oft geschrieben in den Zeitungen, die bräuchten kein Auto mehr und die würden jetzt nur noch zu Fuß gehen, Fahrrad fahren oder im Prenzlauer Berg in Berlin ist das leicht zu sagen, mit der S-Bahn oder U-Bahn.
Rennradfahren ist bei meinen Freundinnen und Freunden, ja.
Genau, wenn Sie mal in die Regionen gehen, aufs Land gehen, dort, wo die meisten Arbeitsplätze sind, da müssen Sie mobil sein, sonst kommen Sie nicht zur Arbeit und sonst können Sie auch die Freunde nicht besuchen. Also wir müssen jetzt sehen, dass wir die Mobilität, den Wald, also das Klima und auch die Arbeitsplätze irgendwie weiter optimieren. Wir waren da bisher nicht schlecht, aber wir haben natürlich jetzt im Rahmen der sogenannten Transformation, das Wort wurde vorhin schon benutzt, und der Herausforderung, besser zu werden beim Klimaschutz, Richtung CO2-Neutralität, haben wir natürlich eine Menge an Aufgaben vor uns.
Was waren denn, also offensichtlich liegen viele Aufgaben vor uns, jetzt haben wir sie aber natürlich eingeladen, weil wir gesehen haben, da passiert auch schon viel oder da ist schon viel passiert. Was waren denn so die, ja, die größten Stellschrauben oder was waren die Stellen, an denen Sie am meisten verändert haben, jetzt schon in der Vergangenheit, um eben Umwelt und Ressourcen zu schonen?
Naja, also das, was wir selber tun können, in der eigenen Produktion, hatte ich vorhin schon angedeutet, dass wir versuchen, mit möglichst wenig Material auszukommen und das gelingt bei Stahl und Aluminium schon ziemlich gut, mit sehr viel wieder zu gebrauchendem Material. Ja, wir sammeln das ein, in Deutschland zumindest ist das organisiert, dass der Schrott eingesammelt wird, genauso auch wie die verschiedenen Fraktionen an Reststoffen. Wir sprechen nicht von Reststoffen, wir sprechen von Rohstoffen, denn alles sind Rohstoffe. Mhm. So, und wir setzen eben einen großen Teil in Form von Schrott wieder ein für die Produktion von frischem Material. Das gilt für Aluminium, so viel für Stahl. Das sind die Hauptmaterialien, die wir verarbeiten. So, jetzt ist dann die einzige Herausforderung noch, dass das möglichst grün werden muss. Ja, und dazu gibt es mittlerweile einige Unternehmen, die dort auch nicht nur in der Entwicklung sind, sondern auch schon Investitionen getätigt haben, mit denen wir Verträge haben, um dann peu à peu, und das ist auch der Wunsch unserer Kunden, also der Autohersteller, an die wir weltweit so ziemlich an alle liefern, dass wir eben dort auch zunehmend mit grünem Stahl und grüner werdendem Stahl arbeiten, um eben dann auch CO2-freie Produktion zu ermöglichen.
Also es ist jetzt nicht nur so eine Theorie, die man vielleicht in der Presse hört oder die man vielleicht hier am Tresen hört, ja, wir brauchen jetzt mal Klimaschutz, sondern der Markt verlangt das auch mittlerweile.
Ja, der Markt verlangt es, also unsere Kunden brauchen das natürlich, weil die Verbraucher es auch verlangen, die Konsumenten, aber auch unsere Belegschaften, unsere Mitarbeiter. Wenn sie heute ein attraktiver Arbeitgeber sein wollen, dann müssen sie auch eine Antwort haben auf die Herausforderung dieser Zeit. So dass wir schon seit 2021, also ja, mittlerweile 6 Jahre lang, Nachhaltigkeitsberichte haben, wo wir das alles bilanzieren, Scope 1, 2, 3 für die Fachleute. So, und das verfolgen wir auch, was die Energieverbräuche angeht, die Frage, welche Art von Energie ist das, was können wir selber erzeugen, wo können wir was reduzieren. So, und das setzt sich dann fort durch die gesamte Wertschöpfungskette. Im Augenblick ist alles noch ein bisschen langsam. Das müssen wir beschleunigen. Aber wir sind eigentlich da auf einem ganz, ganz guten Wege.
Warum ist das langsam? Also wie
kommt ja, langsam ist weil Sie es, merken, dass langsam ist es im Wesentlichen nicht, weil wir nicht mehr wollen, sondern weil wir eben, und das sind unsere Themen, die uns jeden Tag beschäftigen, egal ob wir Privathaushalt haben oder Unternehmer sind, weil wir eben im Augenblick so ein paar Bremsklötze haben. Wir haben viel zu viel Bürokratie, wir brauchen zu lange mit Planungs- und Genehmigungsverfahren, das ist eine Folge davon. Wir haben teilweise natürlich auch negative Kostenentwicklung, wie wir das bei den Energiekosten jetzt sehen. So, das verändert das Investitionsverhalten oder bremst es auch ein. So, wir sind in dem Zusammenspiel, und das ist ja mehr eine europäische Aufgabe als eine deutsche, aber eben auch eine deutsche, sind wir nicht im Gleichlauf. Ja, also alle wissen hier im Raum, dass wir zwar schon ganz gut sind in Erzeugung von erneuerbaren Energien, das nützt uns nur nichts, wenn wir sie nicht transportieren können. Also der Netzausbau hinkt hinterher ohne Ende. So, das ist nur eine Aufgabe, die macht kein Privatunternehmen. Da muss der Staat für sorgen. Nicht? Und der Netzausbau, der führt eben dazu, dass wir zwar in Bayern ohne Ende PV-Anlagen haben und Solarstrom erzeugen, aber den Strom nicht wegkriegen, weil die Netze fehlen. Und der führt dazu, dass wir den Windstrom, Offshore oder Onshore, den wir im Norden erzeugen, auch nicht darunter kriegen. Das heißt, wir können nicht richtig kommunizieren. Das führt auch dazu, können Sie Fabrik mal sehen, wo wir zum Beispiel diese Müllautos bauen in Bremen, die ist ziemlich groß, riesige Dächer. Ja, wir dürften nur ein Viertel der Dächer mit PV-Anlagen belegen, weil mehr kriegen wir nicht genehmigt. Also wir würden mehr machen, aber wir scheitern an unseren eigenen Systemen. Und da ist die große Herausforderung, so wie im ganzen Alltag bei allen Reformen, dass das alles viel, viel, viel schneller gehen soll. Denn wir wissen, wir laufen da hinterher.
Jetzt merken Sie, da muss mehr passieren und das muss eben schneller gehen. Ich würde aber gerne noch einen kleinen Schritt nochmal zurückgehen. Diese Motivation, dass das schneller gehen muss, ist das was, wo Sie sagen, das ist intrinsisch, das trage ich oder das tragen wir als Familie irgendwie mit in unsere Handlungen? Ist das was, was Sie aufgrund des Drucks vielleicht des Staates oder irgendwelcher Gesetze tun oder, wie Sie gesagt haben, vielleicht aus der Belegschaft? Können Sie das benennen, können Sie das eingrenzen oder ist es die Kombi aus allem?
Also ich glaube, dass das so wie wir auch, wir sind ein 100% Familienunternehmen, die meisten Familienunternehmen. Und in Deutschland, das ist das Land der Familienunternehmer. Wir haben über 90% unserer Unternehmen sind Familienunternehmen. Das sind auch die Unternehmen, die überwiegend ausbilden. Das ist nicht die große Industrie. Und diese Familienunternehmen, die natürlich im Wettbewerb stehen, die stehen nicht nur im Wettbewerb um die besten Produkte und Ideen, sondern auch um die besten Menschen. So, wir bilden sie selber aus, aber wir müssen auch immer wieder am Markt wettbewerbsfähig sein. So, wenn man sich fragt, was interessiert die Menschen heute, dann ist an Nummer eins immer das Thema Gesundheit. Das können wir, glaube ich, alle verstehen, nicht? Und dann kommt zurzeit auch das Thema Sicherheit durch die unruhige Lage in der Welt mehr in den Fokus. Aber dann kommt auch die Frage der Zukunft, die Zukunft unserer Kinder. Und dann sind Sie genau bei diesen Fragen, die müssen Sie auch als Unternehmen und als Familienunternehmen, ist das, glaube ich, sehr authentisch, müssen Sie das beantworten. Um eben ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, das ist natürlich unser Hauptziel, um gute Arbeitsplätze zu haben und Antworten auf die Fragen der Zukunft zu finden.
Jetzt sind wir hier unter dem Thema Wald, Klimaheld Wald. Da würde mich jetzt natürlich dann interessieren, welche Rolle spielt denn der Wald dann in solchen Entscheidungs- oder in solchen Entwicklungsprozessen? Vielleicht für Sie persönlich, aber auch für Sie, also in dem Unternehmen. Oder wie können vielleicht auch Konzepte aussehen, wie Wald und Industrie gemeinsam dann zum Thema Klimaschutz was beitragen können?
Ja, also ich bin ja im Ruhrgebiet geboren, wie vorhin gesagt wurde, in Essen auf der Kohle. Und in meiner Jugend war das schon ein Problem mit dem Wald, weil wir eben einfach eine solche Luftverschmutzung hatten. Nicht? Konnte man bei der Wäsche sehen, beim Schnee, wenn wir früher gerodelt sind. Wir hatten früher noch mehr Schnee, auch im Ruhrgebiet. Aber der war am nächsten Tag schon schwarz oder mindestens grau. So, jetzt, wo ich jetzt wohne, im Sauerland, da hat uns nun vor vielen Jahren dieses, konnten wir eben auf den Bildern noch sehen, Schicksal erreicht. Neben Windwürfen hatten wir eben auch den Borkenkäfer, sodass ein Großteil dieser allerdings ziemlich in Monokultur angelegten Fichten gestorben ist. Die haben auch alle abgehauen mittlerweile. Wir als Unternehmen haben Aktionen gestartet, aber nicht nur hier in Nordrhein-Westfalen, sondern weltweit, dass wir an allen unseren Produktionsstandorten 1785 Bäume, das ist unser Gründungsdatum, 1785, gepflanzt haben. Das sind die Bäume, die Sie hier sehen, aber auch noch mehr. Es gibt noch Winterlinden, gibt Mammutbäume, die wachsen auch hier bei uns. Mhm. Also wirklich eine Vielfalt an Bäumen. Weil ich weiß nicht, wer damals diese Monokultur angelegt hat, aber das war schon auffällig, dass wir im Sauerland zu viel Fichten hatten.
Das ist im Ruhrgebiet uns ja vielleicht gleich besser. Der nächste
genau.
Gast erklären können.
Das war im Ruhrgebiet schon ein bisschen besser, nach meiner Erinnerung. Da hatten wir schon eher Mischwälder. So, heute werden wir dort Mischwälder sehen. Die Bäume sind schon teilweise ganz gut gewachsen. Wir haben also so über 100.000 Bäume gepflanzt mit unseren Mitarbeitern. Da machen wir Aktionen draus, weil wir machen so unter dem Thema Climate, Culture und Light, Aktionen für unsere Belegschaften, die nichts mit unserer Arbeit zu tun hat. Also wir malen Bilder, wir kochen zusammen, wir singen zusammen, wir pflanzen Bäume zusammen, wir besuchen Ausstellungen und Konzerte, wir machen Vorleseabende, also all solche Dinge, einfach um unseren Belegschaften etwas zu bieten. Oft auch in Kneipen, so wie hier, das ist eine ganz schöne Atmosphäre.
Ja, das heißt, der Wald ist da für Sie dann natürlich eine schöne Option, um da auch in die Handlung zu gehen. Wir reden ja im Wald immer davon, dass der Wald viele Funktionen übernimmt, und ich finde das immer ganz spannend, das war auch in der ersten Folge schon Thema. Man unterschätzt den Wald in seiner Funktion der Erholung, also dass wir uns im Wald erholen können, dass Sie sagen, wir machen da eine nette Aktion, vor allen Dingen um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein oder um einfach auch gemeinsam was zu erleben, das kann ja Wald auch sein. Und gleichzeitig finde ich natürlich spannend, dass Sie sagen, Sie sehen das im Sauerland, wie schlecht es dem Wald geht. Und ich bin eben gleich ganz gespannt drauf, dann die Forstseite jetzt noch zu hören und mal zu gucken, wie gehen wir denn mit dem Wald um. Jetzt haben Sie sehen den Wald jeden Tag vor der Haustür und eben auch dann natürlich die Auswirkungen des Klimawandels. Und jetzt würde mich natürlich sehr interessieren, was glauben Sie, welche Ihrer unternehmerischen Entscheidungen werden die größten Auswirkungen auf Ihre Enkel haben? Da ist jetzt bewusst nicht direkt die Rede vom Klimaschutz. Das ist jetzt nämlich genau der Ball, den ich an Sie spielen möchte. Meinen Sie, das werden eher Sachen sein, mit denen Sie im Klimaschutz was geregelt haben,
also,
oder wirtschaftliche?
Wenn Sie Familienunternehmen sind, ist das Wichtigste erstmal auch für Ihre Enkel. Wir haben da so einen Begriff, unter dem wir auch schon Bücher verfasst haben. Das nennen wir enkelfähig wirtschaften. Mhm. Hat vielleicht Frau Unterberg auch darüber erzählt, weil die benutzt das auch beim letzten Podcast. So, damit meinen wir eben auch die Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung. Dahinter steht natürlich auch die Sicherheit der Arbeitsplätze für die bei uns viele Tausende von beschäftigten Familien, ja, denen wir das ja auch perspektivisch immer wieder ermöglichen müssen. Also das ist für die eigene Familie, aber eben auch für alle beschäftigten Familien sehr, sehr wichtig. Insofern machen wir eben auch alles, was möglich ist für uns, dass wir eben die auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und den Erfolgen, die wir dann hoffentlich damit in Zukunft erzielen werden, um die damit vertraut zu machen. Also ein ganz großes Gebiet, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, ist die Circular Economy. Also dass wir Circular Economy, Zirkularität. Ja, also dass wir wirklich alles, was wir hier haben, wieder gebrauchen. Wir verbrauchen nichts mehr. Das ist auch nicht nötig. Wir müssen mit dem Gesetzgeber noch das eine oder andere regeln. Aber wir müssen alles wieder gebrauchen. Sie können alles wieder gebrauchen. Und wenn wir das tun, ist ja ganz offensichtlich, wir brauchen diese Rohstoffe, in der heutigen Lage noch offensichtlicher, nicht mehr von weit her holen. Wir brauchen sie auch nicht von null aufbereiten. Also nehmen Sie mal das Thema Öl, was ja ganz präsent ist im Moment.
Ja.
Wenn Sie das Schweröl hier hinbekommen und packen das in eine Raffinerie, dann müssen Sie die ganzen Sande und alles da rausholen. Das ist energetisch viel aufwendiger, als wenn Sie das Altöl, was wir wieder kontrolliert einsammeln, in den gleichen Zustand wieder versetzen. Das können Sie mit allen Fraktionen von Kunststoffen machen, das können Sie mit jedem Stoff machen. Wir sehen schon manchmal, dass man das auch mit Häusern macht, die klein gemalt werden, oder mit Straßen, aber Sie können es wirklich mit jedem Stoff, den wir schon hier haben, wieder machen. Ja, also nicht nur bei Stahl und Aluminium oder bei Öl, sondern eigentlich mit allen Produkten. Und das muss das Ziel sein. Wir haben hier in Wuppertal, haben wir dieses Circular Valley, heißt das auch, wo wir eigentlich ziemlich führend sind, auch was diese ganze Koordination, Forschung und solche Sachen, da sind viele Universitäten dabei und da machen auch viele Unternehmen mit. Also das ist übrigens eine neue Art, ja, Industriesegment zu schaffen, was uns auch für morgen Arbeitsplätze sichert. Denn wir wissen, in der Transformation fallen auch viele Arbeitsplätze weg, aber es gibt neue. Wir müssen nur schnell genug sein, dass wir die neuen, die man dann auch am Standort Deutschland bezahlen kann, denn wir müssen uns nicht der Illusion hingeben, dass wir irgendwie das Niveau absenken wollen. Das wollen wir nicht. Wir haben genug damit zu kämpfen, dass wir zumindest unsere Sozialsysteme halten. Aber sag mal, unser Lohnniveau werden wir nicht absenken. Also müssen wir was tun, dass wir hier Tätigkeiten machen, die dann nicht nur uns helfen, sondern die wir wieder als Produkt auch in der Welt verkaufen können. Wir sind heute schon führend bei dem Thema. Wir gebrauchen 13% der Stoffe, die wir hier haben, wieder. Das hört sich sehr wenig an, aber damit sind wir Weltmeister. Die meisten Industrieländer, und da rede ich jetzt nicht von Indien oder China, sondern von denen, die schon früher Industrieland waren, sind einstellig, teilweise niedrig einstellig. Und wir haben die Verfahrenstechnik, wir haben die Ingenieure, wir haben auch den Maschinenbau, der die dazu benötigten Anlagenverfahren auch innovieren, entwickeln kann. Also das ist eigentlich ein Feld oder das Feld der Zukunft, sagen wir mal, neben der Digitalisierung und KI. Also da sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, da sollten wir auch mehr darüber sprechen, wie wichtig das ist, dass wir diese Kreisläufe so organisieren, dass wir wirklich alles wieder gebrauchen. Und ich würde gerne das Wort verbrauchen, schlichtweg mal aus dem Sprachgebrauch, würde ich gerne streichen.
Und ist das, jetzt muss ich ganz ketzerisch fragen, ist das jetzt so, Sie sind da überzeugt von, ist das so ein bisschen Liebhaberei oder sagen Sie, das ist absolut unabdingbar, das wird der Trend sein, da werden alle anderen Unternehmen nachziehen müssen?
Also Liebhaberei ist das mal gar nicht. Wenn Sie ein Unternehmen haben, dann müssen Sie Ergebnisse machen. Ne? Und müssen also Produkte, Verfahren haben, die Sie verkaufen. Und zwar mit Gewinn.
Ja.
Also das ist Gewinnerzielungsabsicht und nicht Liebhaberei.
Das ist, ich hoffe, Sie verzeihen mir diesen...
Ich habe die Nachfrage schon verstanden.
Ja, nee, aber das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Und das ist ja für mich als Förster, sage ich jetzt mal, Richter, das geht runter wie Öl. Ne? Weil das ist genau das, was wir brauchen. Also wir müssen eben was tun, damit wir in diesem Klimawandel, dass es da vorangeht. Und aus Ihrem Mund zu hören, ja okay, wir haben das Thema nicht nur irgendwo auf der Agenda, sondern das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Das freut mich sehr. Und jetzt damit sind wir quasi schon zum Ende des ersten Blocks von vielen heute. Und ich würde mich an dieser Stelle erstmal bedanken bei Ihnen. Sie dürfen dann am Nachbartisch wieder Platz nehmen und die Kneipe darf nochmal Kneipengeräusche machen oder klatschen, wie sie möchte.
Sehr gerne.
Das war doch mal richtig spannend, oder? Ich muss gestehen, dass ich nicht gedacht hätte, dass die Industrie in Deutschland das Thema Klimaschutz schon so stark auf der Agenda hat. Und auch die Reaktionen im Raum zeigen, glaube ich, ganz deutlich, dass die Worte von Herrn Kirchhoff auf mehr als offene Ohren stoßen. Doch wie sieht das Ganze aus der Perspektive einer Forstamtsleiterin aus? Und welche Rolle spielt das Thema Wald überhaupt in einer von Industrie so geprägten Region wie dem Ruhrgebiet? Das erklärt uns jetzt Maike Steinmann. Ich begrüße jetzt heute hier meinen zweiten Gast, Maike Steinmann. Sie sind nämlich, ich sage jetzt mal, die Forstfraktion heute hier.
Genau.
Und wir versuchen jetzt gemeinsam mal so ein bisschen zu gucken, was hat denn das ganze Thema mit dem Wald zu tun oder was tut der Wald? Und jetzt stehen ja im Wald viele Bäume. Ich kann Sie ja jetzt nicht als den Wald vorstellen, sondern Sie sind Forstamtsleiterin, sagt man so, ne?
Genau.
Was macht eine Forstamtsleitung und wo genau machen Sie das?
Ja, erstmal hallo, auch von mir, Maike Steinmann mein Name und ich bin Forstamtsleiterin im Regionalforstamt Ruhrgebiet. Genau, um zu sagen, was eine Forstamtsleiterin einfach macht, muss ich ein bisschen ausholen. Was ist eigentlich oder wohin gehören wir? Wir sind Teil der Landesforstverwaltung. Da haben wir einmal das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit unserer Ministerin Frau Gorissen. Das ist die höhere oberste Forstbehörde. Und darunter haben wir den Landesbetrieb Wald und Holz. Das ist die untere und höhere Forstbehörde. Dazu gehören wir. Der Landesbetrieb Wald und Holz hat eine Zentrale, die liegt in Münster und hat dann noch viele Außenstellen. Ganze 15 und eins davon sind wir, das Regionalforstamt Ruhrgebiet. Und was machen wir? Wir kümmern uns um den Erhalt von knapp 76.000 Hektar Wald im Ruhrgebiet. Wir sind die Forstbehörde. Herr Kirchhoff hat eben von Bürokratie gesprochen. Das sind wir, die Bürokratie im Wald. Sonderordnungsbehörde, Träger öffentlicher Belange, wer damit jetzt nichts anfangen kann, sind dies die Sachen, wenn eine Autobahn bei uns gebaut wird oder besser gesagt gebaut wird sie meistens nicht, sie wird erweitert und da ist Wald betroffen, dann sind wir dran. Oder ein Bürger möchte ein neues Haus bauen und Wald ist betroffen, dann kommt das auch irgendwie bei uns an. Dann haben wir noch einen zweiten Zweig, und zwar wir sind Dienstleister für den privaten Waldbesitz. Wir betreuen 14 Forstbetriebsgemeinschaften hier im Ruhrgebiet, knapp 22.000 Hektar Wald und 2.000 Waldbesitzer. Die unterstützen wir quasi auch bei der Bewirtschaftung ihrer Wälder. Und dann haben wir noch eine Schwerpunktaufgabe, urbane Wälder. Die kümmert sich um Umweltbildung. Wir haben ein Industriewaldprojekt, da kommen wir, glaube ich, aber später nochmal drauf zu sprechen. Und um diesen Schwerpunkt Wälder im Ballungsraum. Genau. Und als Leiterin darf ich mich um, dass wir unsere Ziele erreichen, dass es läuft und dass alle Mitarbeiter glücklich und zufrieden sind.
Und läuft es?
Es läuft, glaube ich, ganz gut. Müssen wir, ein paar Mitarbeiter sind auch hier, die kann man ja dann nachher fragen, ob es läuft.
Die können ja, die dürfen jetzt, genau, ich frage, ja genau, die, ah, ich habe da oben schon emporschnellende Daumen gesehen, das klingt ganz gut, würde ich sagen. Hervorragend. Ich finde es ganz, ganz interessant, weil wenn ich jetzt das Wort Ruhrgebiet höre, dann ist jetzt, ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, ist jetzt Wald nicht das Erste an, was ich denke. Wie grün oder wie viel Wald ist denn überhaupt im Ruhrgebiet?
Ja, tatsächlich haben wir ein bisschen weniger als im Landesdurchschnitt, nur 22%. Jeder, der das Ruhrgebiet kennt, kennt vor allen Dingen unsere Autobahn. Allerdings, wenn man dann mal von der Autobahn abfährt, merkt man doch, dass es grüner ist, als man denkt. Herr Kirchhoff hat vorhin gesagt, früher war es rauchig, schwarz, konnte die Wäsche nicht raushängen. Inzwischen ist das Ruhrgebiet grün geworden. Nicht so grün, wie wir es uns wünschen würden. Wald kann es immer mehr geben, aber immerhin 22%. Weniger als im Landesdurchschnitt, da sind wir bei 28%.
Sie haben die Zahlen wirklich beeindruckend parat.
Ja.
Ich habe immer so, wenn ich so Moderationen mache, habe ich immer Angst, so Zahlenfragen zu stellen, weil ich immer meine Gäste nicht in die, wie sagt man, in die Pfanne hauen will. Aber
also
ich
extra auswendig gelernt.
Da, hervorragend. Ich stelle mir jetzt natürlich die Frage, also ich oute mich ja hier als unwissend, weil ich bin in Münster aufgewachsen und wie gesagt, habe früher auch oft im Sauerland Zeit verbracht, aber Ruhrgebiet war nicht so meins. Also ich habe dort nicht viel Zeit verbracht. Ich kenne aber natürlich die Geschichten. Herr Kirchhoff hat es angesprochen, früher Bergbau, Tagebau, irgendwie Industriestandorte, Kohle, der Schnee war weiß, die Wäsche konnte man nicht raushängen. Jetzt sagen Sie mir erstmal, das Ruhrgebiet wird immer grüner. Das sind ja erstmal gute Nachrichten. Jetzt habe ich aber gerade hier diesen Film gesehen, diese Podcast-Zuhörer jetzt in der Folge, die fragen sich die ganze Zeit, was ist das für ein Film? Wir werden den natürlich verlinken, den kann man sich dann auch online angucken. Aber in diesem Film sieht man halt viel toten Wald. Wo merken Sie denn im Ruhrgebiet oder jetzt in Ihrem, ja, in Ihren Wäldern, ich sag mal, für die Sie zuständig sind, dass diesen Klimawandel, dass der auch hier zuschlägt? Schlägt er überhaupt ins Ruhrgebiet zu oder macht er einen Bogen, weil er sagt, ihr habt das damals
alles richtig gemacht? Nein, leider merken wir das auch im Ruhrgebiet. Einmal haben wir auch diese Kalamitätsflächen, die wir im Film eben gesehen haben. Da war vor allen Dingen das Sauerland abgebildet, aber auch im Süden des Forstamtes. Die Zuhörer kennen das vielleicht, wenn sie wandern gehen, im Bereich Hagen, Dahl, Breckerfeld, Ennepetal. Auch da haben wir große Kalamitätsflächen. Insgesamt 4.000 Hektar hat es auch bei uns getroffen.
Kalamitätsfläche
Buche, Fichte, die eben abgestorben ist nach dem Sturm, den wir 2018 hatten, und danach kam Dürre und der Borkenkäfer, und im Laufe der Jahre sind die Hektar immer mehr geworden. Aber, und das ist vielleicht nicht so erwartbar gewesen, jedenfalls für uns nicht, haben wir auch großflächig Buchenbestände, die absterben, wo wir einfach Probleme sehen, vor allen Dingen in dem Raum jetzt im Ruhrgebiet, Hattingen-Sprockhövel, aber auch hier in Bochum kann man das an den Ruhrhängen schon sehen, viele absterbende Bäume, oder auch im nördlichen Bereich und auch im Ballungsraum. Wir haben jetzt sehr viele zerkliederte Wälder, und gerade zerschnitten, genau, von Siedlung, Verkehr. Und gerade an diesen Rändern sieht man das sehr oft. Vielleicht, wenn Sie sich als Zuhörer mal einfach bewusst durch den Wald gehen, wir gucken als Förster immer nach oben, dann sieht man gerade im Sommer, dass vielleicht nicht mehr jeder Baum alle Äste grün hat. Oder da gegebenenfalls auch Bäume stehen, die gar keine Äste mehr haben. Und das sind dann eben meistens in vielen Fällen auch klimabedingte Absterbeprozesse. Manchmal ist es auch ein natürlicher Prozess.
Das heißt, Sie sehen das mehr oder weniger täglich wahrscheinlich in Ihrer Arbeit. Jetzt ist es aber natürlich so, dass gerade in Ballungsräumen wie dem Ruhrgebiet, aber natürlich auch einfach in jeder großen Stadt, da kriegen die Menschen das ja gar nicht so richtig mit. Also die meisten Menschen, die im urbanen Bereich leben, die verbringen ihre Zeit leider nicht so viel im Wald wie wir jetzt als Forstleute. Was hat denn das, was Sie jetzt mit dem Wald machen, mit solchen Lebensrealitäten zu tun? Also wie... Was betrifft, jetzt auch mal ganz, auch hier wieder ketzerisch formuliert, was betrifft mich das, wenn ich jetzt auf meinem Balkon sitze, warum ist der Wald für mich trotzdem wichtig?
Ja, tatsächlich, ich habe vorhin die Zahl 22% gesagt, ne? Das hört sich jetzt gar nicht so schlecht an. Aber wir haben, der Wald ist im Ruhrgebiet sehr unterschiedlich verteilt. Wir haben Städte, die haben wesentlich weniger. Bochum zum Beispiel hat ganze 10% Wald. Das kann man sich vorstellen, wenn ich gucke hier gerade aus dem Fenster und sehe ein Haus mit einem Balkon, vierter Stock, wie Sie es eben beschrieben haben, und der guckt raus, dann sieht er vermutlich nicht so viel Wald bei 10%. Insbesondere ist das der Wald bei uns ja auch immer unterschiedlich in den Stadtvierteln verteilt. Bin ich eher nördlich in den Städten, habe ich vielleicht weniger, im Süden habe ich etwas mehr. Sagen wir jetzt mal der vierte Stock im Norden, dann gucke ich raus und sehe Beton und Asphalt. Und im Klimawandel gehen wir davon aus, dass es heißer wird, wir Hitzetage haben und dann das Leben auf diesem Balkon auch etwas schwieriger wird, weil es einfach extrem heiß wird. Die Funktion von Wald, und das ist vielleicht auch wichtig, sich nochmal klar zu machen, was Bäume so alles können. Das sind nämlich ganz schöne Alleskönner, die verdunsten. Und dabei ziehen sie quasi Wärme aus der Umgebung und kühlen die Temperaturen ab. Und so kann es dazu kommen, dass zwischen Wald und bebauten Bereich bis zu 8 bis 10 Grad Unterschied sind. Also er kühlt quasi. Mein Leben könnte anders sein im vierten Stock, wenn vor meinem Balkon ein Wald sichtbar wäre. Oder Lärm. Hier sehe ich auch noch die Straße. Das ist also auch noch laut. Wenn Wald dazwischen wäre, dann würde er den Lärm quasi reduzieren. Der durchbricht ein bisschen den Schall. Der Asphaltboden gibt den Schall auch anders wieder als ein Humusboden, Waldboden quasi. Oder und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, darf ich Sie, also ich habe vorhin die Erholungsfunktion schon angesprochen, ne? Ja. Die Firma Kirchhoff offensichtlich auch zu schätzen weiß. Mhm. Also es sind dann vielleicht doch viel mehr Funktionen, die einem so als Bürger oder Bürgerin halt vielleicht dann doch auch was bringen, obwohl man sie gar nicht so unmittelbar wahrnimmt.
Oh, auf jeden Fall. Wobei ich glaube, dass für viele der Wald noch ziemlich weit weg ist. Ne? Das ist immer, der ist eben nicht um die Ecke, sondern ich muss mit dem Bus vielleicht hinfahren, mit dem Zug. Und aber es gibt Untersuchungen, die tatsächlich zeigen, dass mehr Wald, mehr Grün unsere Gesundheit fördert, dass es den Blutdruck senkt, dass es bei Depressionen hilft. Und das muss man sich mal klar machen, dass Wald tatsächlich bei vielen Sachen eine Lösung sein kann und eigentlich eine relativ billige. Wir müssen sie nur wahrnehmen und nutzen.
Und da arbeiten Sie täglich dran mit Ihren ganzen Kolleginnen und Kollegen?
Genau, das ist ein Teil unserer Aufgabe.
Jetzt sitzen wir ja hier eben nicht nur mit dem Thema Wald, sondern es geht auch um, naja, Unternehmertum und natürlich um wirtschaftliche Themen und Bereiche. Und jetzt würde mich natürlich, genauso wie ich Herrn Kirchhoff gerade schon gefragt habe, interessieren, wo sehen Sie da Überschneidungen? Gibt es vielleicht gibt's Formen der Zusammenarbeit, wo Sie als Forstbetrieb vielleicht auch was zusammen mit Unternehmen oder vielleicht Kommunen gemacht haben, um eben was für den Wald und damit natürlich auch fürs Klima zu tun?
Ja, genau, solche Beispiele haben wir. Aber vielleicht nochmal, um uns klarzumachen, wir haben wirklich hier Verantwortung für ganz viele Menschen, die im Ruhrgebiet leben, über 5 Millionen. Und da ist es auch wichtig, dass eben Wald und Unternehmen sozusagen zusammenarbeiten und an einer Lösung arbeiten und nicht gegeneinander. Wichtig ist da eben tatsächlich, Wald von Anfang an mitzudenken und Teil der Lösung sein zu lassen.
Also jetzt, dass die Unternehmen den
genau,
Wald mitdenken.
Genau, nehmen wir Bauprojekte oder neue Quartiersentwicklungen, Wohngebäude oder Firmen etc. Oft kommt der Wald viel zu spät dran. Dann fällt einem auf einmal auf, oh, da ist ja noch ein Stückchen Wald, muss ich den jetzt tatsächlich kompensieren oder so. Aber dabei könnte ich ihn sehr viel mit mehr einbeziehen in meine neue Wohnstätte. Ne? Gesundheit fördern, eine schöne Wohnumgebung haben, eine schöne Arbeitsstätte. Und das würden wir uns wünschen, viel mehr solche Projekte. Wir haben ein Beispielsprojekt, das ist unser Industriewaldprojekt. Da wurde innerhalb der internationalen Bauausstellung, die in den 90er Jahren war, das Industriewaldprojekt entwickelt. Da hat man überlegt, was man mit den alten Zechen- und Kokereigeländen macht. Die wurden aufgegeben und da wusste man nicht so richtig, was soll damit geschehen. Und da ist es die Idee von Industriewaldflächen gekommen, dass man die quasi einfach der Sukzession überlässt und den Menschen zurückgibt. Und damit hat man ganz viele Stadtquartiere aufgewertet und neuen Erholungsraum geschaffen.
Das heißt Sukzession, also dürfen einfach die jungen Pflanzen und die Natur kann machen, was sie will.
Genau.
Und der Mensch darf dann auch machen, was er will, im Sinne des Besuches jedenfalls.
Genau, solange er sich im Rahmen des Gesetzes aufhält, darf er auch machen, was er will. Genau, aber das war die Idee, einfach Sukzession, die natürliche Wiederbewaldung zuzulassen. Quasi kommen erst Gräser, dann kommen die kleinen Bäume und irgendwann kommen die größeren Bäume. Und das kann man sehr schön da beobachten und eben auch sehen, wie sich so ein Quartier verändert. Und das ist eigentlich auch das Spannende, weil das oft Bereiche waren, wo Menschen früher gar nicht rein durften, außer die Arbeiter, insbesondere auch Frauen durften, früher nicht auf das Zechengelände. Und und jetzt ist ja sozusagen der Zugang für alle wieder da und es ist nutzbar. Wir haben aber auch andere Projekte, wo wir mit Industrie zusammenarbeiten. Beispielsweise finde ich es immer ganz spannend, in dem Bereich Bildung zusammenzuarbeiten. Wir haben Pflanzaktionen, beispielsweise in Gladbeck. Und da unterstützen uns verschiedene Unternehmen, Sparkasse, Volksbank, hier ist Omexon und Meinka, die tatsächlich da uns einmal mit Sponsoring oder auch mit Men- und Frauen-Power unterstützen. Und da geht es dann darum, dass tatsächlich einfach Kinder in den Wald kommen und Wald pflanzen.
Da macht es natürlich gerade Klick bei mir und ich denke an das, was Herr Kirchhoff mir gerade erzählt hat. Diese Baumpflanzaktion, das scheint ja schon mal der einfachste, wie sagt man mathematisch, der kleinste gemeinsame Nenner zu sein oder ein sehr einfacher Weg, wo man easy zusammenkommt. Ich finde natürlich jetzt, also wenn ich mir jetzt das anhöre, was Sie mir sagen und das, was Herr Kirchhoff gerade erzählt hat, finde ich natürlich total, auch jetzt wieder total schön zu sehen, dass es zum einen offensichtlich das große Ganze, das unternehmerische Denken und Handeln braucht, um eben zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu kommen. Und gleichzeitig sagen Sie, Sie brauchen, und offensichtlich gibt es ja schon tolle Projekte, wo auch im Kleinen eben dann der Wald und der einzelne Baum an sich auch gesehen wird von größeren und wahrscheinlich auch kleineren Unternehmen.
Genau, ich glaube, wenn man an Klimawandel denkt und an Problemlösungen, dann fühlt man sich vielleicht oft so, als könnte man im Kleinen das Problem nicht lösen, das ist sicherlich so. Mhm. Wenn man sich aber klar macht, doch, dass kleine Schritte vielleicht der richtige Weg sind, dann sind genau solche Projekte wichtig.
Das wäre jetzt aber auch genau meine Frage. Bleiben wir bei der fiktiven Person, die Sie jetzt hier durchs Fenster da draußen im dritten Stock im Balkon vielleicht sehen oder sagen wir mal, da sitzt jetzt jemand. Was kann denn so der kleine Mann, sagt man ja, machen, um eben auch was für den Wald, für mehr Klimaschutz zu tun?
Ja, vielleicht nochmal, ich finde ja dieses Thema Klimawandel, das kann man sich ungemein schwer vorstellen. Wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung, da hat das ein Herr nochmal ganz schön klar gemacht, wenn wir jetzt hier jemanden fragen würden, wie viel Grad dieser Raum hat, dann käme keiner von uns da drauf, kommastellenscharf. Das ist nicht im fühlbaren Bereich. Wenn wir jetzt von Klimawandel reden, 1,5 Grad, 2 Grad, dann sagt es uns allen ziemlich wenig. Vielleicht denken wir sogar, ist doch cool, ne? Kann ich ein bisschen länger an den Badesee gehen und abends ist es auch länger warm oder so, kann ich länger grillen. Aber wenn wir eben an diese Extreme denken, dann hat das ganz viel mit mir zu tun. Wenn ich mehrere Tage über 40 Grad eben habe oder wenn ich zu einer vulnerablen Gruppe gehöre, krankheitsbedingt oder eben älter bin, dann kann das schon krasse gesundheitliche Auswirkungen auf mich haben. Was kann ich jetzt tun? Es fängt im Kleinen an, das hatten wir eben schon, es fängt vielleicht an, mich erstmal mit dem Thema Wald zu beschäftigen, wieder hier gerade im Ruhrgebiet, rauszugehen, den Wald zu genießen, den Wald kennenzulernen, den Wald, die Leistung des Waldes, über die wir eben kurz gesprochen haben, auch tatsächlich zu merken und zu fühlen, den Wald zu verschiedenen Jahreszeiten zu besuchen, sich einfach mal hinzulegen, zu gucken, welche Geräuschkulisse es ist, ist es anders, fühle ich mich anders, als wenn ich in der Stadt neben der Straße sehe. Das macht, glaube ich, sehr viel bewusst, weil ich nur das schützen kann, was ich tatsächlich auch kenne. Das ist vielleicht der erste Schritt. Der andere Schritt ist, mich selber zu hinterfragen. Ist mein Verhalten immer das Richtige? Passt das zusammen? Wir haben private Waldbesitzer. Also tatsächlich 53% unserer Wälder hier im Ruhrgebiet, die gehören Privatleuten. Und das muss ich mir klar machen, wir haben das freie Betretungsrecht im Wald. Aber ich laufe sozusagen die ganze Zeit durch den Garten von irgendjemandem. Und der hat vielleicht auch seine Interessen und seine Bedürfnisse. Und die stehen so gar nicht so, also die passen vielleicht auch nicht immer mit meinen als Besucher zusammen. Und da einen Respekt davor zu haben, auch voreinander und vor den anderen Besuchern, das finde ich noch sehr wichtig. Und das Thema, wie verhalte ich mich eigentlich richtig? Wir haben immer wieder Anrufe im Forstamt. Dann ruft jemand an und sagt, ich bin neben den Wald gezogen. Und jetzt stören mich da drei Bäume. Können Sie die nicht wegmachen? Wo man dann sagt, ja, aber warum sind Sie denn an den Wald gezogen? Und derjenige sagt, ja, weil ich den Wald mag. Aber diese drei Bäume, die stören mich. Ja. Und man dann sagen muss, okay, also so funktioniert das halt eben nicht. Wald wirft Blätter ab, Wald macht Beschattung. Das ist ja auch das Tolle daran. Ja. Und das gilt es auch zu schätzen und zu bewahren. Und dazu gehört eben auch, mich selber richtig zu verhalten.
Das waren jetzt beeindruckend viele Punkte, die Sie da direkt nennen konnten. Ich würde gerne an dem ersten noch mal ein bisschen anknüpfen, weil ich finde das ganz spannend und deswegen finde ich dieses Thema Klima hält Wald auch eben so treffend, weil wir, glaube ich, im Wald den Klimawandel so gut sehen können, jedenfalls hier in Deutschland so gut sehen können, wie fast nirgendwo anders. Sie haben es ja gesagt, ne, diese 1,5-2 Grad Klimaerwärmung, das kriege ich nicht mit als Mensch, aber ich finde, ich kann, also ich hoffe, Sie, oder wenn ich jetzt mit Ihnen in irgendeinen Wald im Ruhrgebiet gehe, dann können Sie mir wahrscheinlich da zeigen, dass es den Klimawandel gibt an den Bäumen. Befürchte ich, oder?
Ich hoffe, überall können wir es noch nicht sehen, aber ich könnte Sie sicherlich zu Waldstücken fahren, wo wir es auf jeden Fall ganz schnell sehen würden, ja.
Und das macht das natürlich sehr greifbar und auch, glaube ich, sehr gut begreifbar. Das heißt, dieser Wunsch oder diese Intention von Ihnen, die Leute mehr in den Wald zu schicken, ist natürlich eine ganz clevere. Da würde ich jetzt aber natürlich auch gerne die Gelegenheit nutzen, dass Sie hier sitzen. Haben Sie einen Tipp? Wir sind ja hier quasi, wir sind ja unter uns. Uns hört ja hier gar keiner zu. Haben Sie einen Tipp? So, was ist Ihr Lieblingswaldgebiet? Wo sagen Sie, das ist so schön, das muss man mal gesehen haben? Oder dürfen Sie, müssen Sie so neutral bleiben in Ihrer Position? Nee,
tatsächlich habe ich das nicht. Es gibt so viele schöne Waldgebiete im Ruhrgebiet, dass ich das jetzt gar nicht sagen kann. Und die sind so unterschiedlich. Und das macht das Ruhrgebiet gerade aus. Also Sie können wandern gehen in Breckerfeld und da ist es super schön. Und Sie können in der Hart laufen, die ist auch toll. Und mitten im Bottrop haben Sie auch ein tolles Waldgebiet. Oder in Bochum an der Ruhr. Ich mag alle und das ist vielleicht der Grund, warum ich Forstamtsleiterin hier bin.
Da muss man sich nicht für eins entscheiden. Ne? Genau. Ja. Das ist sehr clever. Also ich denke mir auch immer genau, wie Sie das sagen, naja, es gibt so viele tolle andere Wälder und die will ich auch alle sehen. Und deswegen finde ich es ganz, ganz spannend, was Sie uns jetzt hier an Einblicken aus dem Ruhrgebiet mitgebracht haben. Ich hatte trotzdem gedacht, gehofft, ich könnte Ihnen noch den Geheimtipp irgendwie entlocken. Aber das können wir ja vielleicht gleich noch, weil das Publikum hat jetzt ja eben die Chance, seine Gedanken und Fragen auf diese Bierdecke zu stellen. Erstmal möchte ich mich aber bei Ihnen bedanken für diesen Einblick. Und jetzt geht's hier gleich weiter. Ich erzähle gleich wie. Aber auch jetzt nochmal, würde ich sagen, kurz Kneipengeräusche für Frau Steinmann.
In der Kneipe ist es egal, wer man ist, am Tresen kann jeder und jede mitreden und seine oder ihre Meinung kundtun. Und genau diese Möglichkeit wollen wir auch in unseren Podcast holen. Und deswegen können alle Gäste im Publikum ihre Fragen, Gedanken und Anregungen auf Bierdeckel schreiben. Viele dieser Fragen habe ich dann mit meinen beiden Gästen diskutiert. Aus Zeitgründen können wir leider hier nicht alle Fragen zeigen, ein paar spannende wollen wir Ihnen aber nicht vorenthalten.
Bürokratieabbau klingt sexy und ist in aller Munde. Bürokratie garantiert aber auch Transparenz und hält Unternehmen dazu an, Klimaschutz zu unternehmen. Welche konkreten Wünsche haben Sie in Bezug auf Bürokratieabbau? Ich würde Ihnen, Frau Steinmann, das erste Wort und dann dürfen Sie natürlich gerne, bin ich gespannt, was Sie dazu sagen, Herr Kirchhoff.
Was ich mir wünschen würde bei Bürokratieabbau, dass die Anträge, die wir zum Teil den Bürgern zur Verfügung stellen, dass sie vielleicht einfacher verständlich sind, einfacher auszufüllen, Förderanträge, aber auch Waldumwandlungsanträge, aber dass wir nicht in den Verfahren tatsächlich kürzer werden, dass wir wichtige Verfahrensschritte nicht auslassen, weil es einfach geprüft werden muss und weil es dafür gute Gründe gibt. Also Antragsstellung, ja, leichter Verfahren, vielleicht auch, dass wir schneller arbeiten. Das hat aber auch was mit Personal und Kosten zu tun, aber nicht unbedingt die Verfahren verkürzen, weil das dann vielleicht auch bedeutet, dass wir unzureichend prüfen.
Herr Kirchhoff, würden Sie sich denn kürzere Verfahren wünschen? Oder ja, ist jetzt sehr pauschal, aber...
Nein, in jedem Fall. Wir brauchen für alles viel zu lang. Das kostet übrigens auch sehr viel Geld, wenn wir so lange brauchen und bindet auch sehr viel Personal. Also wir müssen schon zu einfacheren Verfahren kommen. Das heißt ja nicht weniger Klimaschutz, sondern wir müssen einfach die überbordende Bürokratie rausnehmen. Wir haben eigentlich Regeln vor über 25 Jahren schon mit den Maastricht-Verträgen gemacht. Die hießen One in, One out und Impact Assessment. Also man sollte mal die Folgen abschätzen. Die stehen in jedem Koalitionsvertrag, auch in dem der jetzigen Regierung in Nordrhein-Westfalen, auch in dem der jetzigen Regierung in Berlin. Hält sich nur keiner dran. Also müssen wir einen anderen Weg finden, denn es ist ja nicht nur so, dass uns insgesamt, also die Wirtschaft lähmt, sondern ich glaube, es trifft jeden Bürger, dass er merkt, es dauert zu lange. Ja, also das ist ja vielleicht hier in Bochum nicht so ein Problem, aber wenn Sie in Berlin ein Auto anmelden wollen, dann brauchen Sie da 3 Monate. Ja, also dann frage ich mich natürlich, ja, wer kauft denn ein Auto, wenn er erstmal die ersten 3 Monate warten muss, bis er es zugelassen bekommt? Also das sind alles so, sagen wir mal, unnötige Dinge. Sie können jetzt viel regeln mit konsequenter Digitalisierung, sodass wir das so wie beim Bankkonto auch alles selber machen. Sowas ist jetzt auch im Prozess. Ich hoffe nur, dass das nicht so lange dauert, bis wir eine Deutschland-App haben, bis wir auch eine einheitliche Sprache haben. Die Bundesländer sind sich da noch nicht so einig. Teilweise können auch die Kreistage sagen, ich habe das schon immer so gemacht. Also das fiel besonders auf bei den Gesundheitsämtern während der Pandemie. Wird sich jeder daran erinnern, ja, wo wir immer noch mit Fax und Bleistift arbeiten mussten. Also das sind Zustände, die können wir uns einfach nicht mehr leisten. Und da muss jetzt mal einer entscheiden. Da braucht man Mut dazu, das ist mir klar. Und eine noch schlimmere Zahl ist die. Ich meine, wir leben in wirtschaftlich schwierigen Zeiten und wir haben unsere Industrie in den letzten 20 Jahren schon um ungefähr 3 Millionen Arbeitsplätze abgebaut. In der gleichen Zeit haben wir aber im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung bei den Beamten 3 Millionen Arbeitsplätze aufgebaut. Jetzt muss man sich mal fragen, wer soll die eigentlich bezahlen? Ja, und das führt dann dazu, dass da jetzt viel zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen, die irgendwelche Verwaltungsvorschriften Einhaltung überwachen, ja, oder auch noch sagen, ich muss da noch was sagen. Das verzögert alles. Also es dauert zu lange, es ist viel zu komplex und es ist auch nicht nötig. So, die Frage ist, mit welchen Methoden geht man da dran? Neben der Digitalisierung, glaube ich, muss man ein paar Entscheidungen treffen. Denn natürlich in so einer offenen Demokratie, da wächst Bürokratie von alleine. Nicht? Weil jede Interessensgesellschaft hat einen Wunsch. Ja, natürlich die Waldbesitzer auch und die Forstamtsleiterinnen auch. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir dort wirklich zu, sagen wir mal, vernünftigen Umgang mit diesen Dingen kommen. Denn Wir fahren uns als Gesellschaft fest und wir ärgern uns gegenseitig. Und das ist auch nicht gut für das gesellschaftliche Klima. Also ich halte das Thema für das Wichtigste überhaupt, mal abgesehen von den Kostenproblemen, die wir auf der einen oder anderen Seite haben. Aber das ist etwas, was wir selber lösen können.
Klimaschutz drängt, da uns alle ausnahmslos betrifft. Wie kommen wir aus dem Klein-Klein raus und wie gelingt uns ein großer gesellschaftlicher Wurf? Klein-Klein ist jetzt natürlich Thema, vielleicht Thema Mülltrennung in der Schule, das wäre jetzt eher Klein-Klein, aber wie können wir da die PS auf die Straße bringen?
Es beginnt immer im Kleinen. Aber also wir brauchen einen Mind-Change in der Gesellschaft. Also ich sprach vorhin schon mal über gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das geht auch, indem man eben gemeinsame Ziele hat. Wir haben im Augenblick Verhältnisse bei uns, da misstrauen wir uns zu viel. Ja, das beklagen die Unternehmen auch gegenüber der Politik. Also diese Misstrauenskultur. Wir müssen hinkommen zu einer Vertrauenskultur. Ja, dass wir wieder mehr Vertrauen haben, dass die Menschen nicht blöd sind, ja, und dass die das auch schon selber machen. Wir haben ja auch bei Gesetzesüberschreitungen gibt es Strafen. Ja, es wird auch immer schwarze Schafe geben. Aber alle immer unter Generalverdacht zu stellen, zu kontrollieren, hat auch was mit der dahinterstehenden Bürokratie zu tun. Also man muss vertrauen. Das machen wir in Unternehmen auch. Ja, eine Belegschaft ist nicht gut, wenn da ständig Misstrauen herrscht. Ja, sie müssen den Menschen die Ziele erklären und das jeden Tag heute in der komplizierten Welt. Und dann müssen sie erklären, warum wir was machen in diesem Unternehmen. Das müssen wir der Gesellschaft auch. Das würde ich mir von der Politik auch wünschen. Ja, die misstrauen sich ja gegenseitig. Das ist kein gutes Problem für uns. Ja, sondern wir müssen mit einer Vertrauenskultur sehen, dass wir diese wichtigen Ziele oder das wichtigste Ziel überhaupt, dass wir das gemeinsam angehen. So, und dann fällt auch eine Menge an Bürokratie weg und die schwarzen Schafe erwischen wir schon. Aber das ist ein echter Mindchange, der da erforderlich ist.
Vertrauen, wäre das für Sie auch der große Wurf, den es braucht? Oder haben Sie
Vertrauen, aber vor allen Dingen auch Ehrlichkeit. Ich glaube, wir müssen uns darüber klar werden, dass wenn wir den Klimawandel tatsächlich angehen wollen, dass wir unsere Lebenswirklichkeit etwas ändern müssen. Und das hat ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun und auch dem Interesse, das eben für unsere Kinder und Kindeskinder eben uns anzupassen. Und das ist vielleicht nicht immer schön für uns.
Für mich als Moderator ist es richtig schön zu beobachten, wie unsere Idee, das Thema Wald zu den Menschen zu bringen, mit diesem Kneipengespräch immer weiter aufgeht. An den Tischen der verwinkelten Kneipe habe ich viele Gespräche über den Wald und den Klimawandel aufgeschnappt. Inspiriert von den Aussagen der beiden Gäste konnte fundierter diskutiert werden und ich glaube, die spannenden Gespräche mit Herrn Kirchhoff und Frau Steimann haben nicht nur mir die Augen geöffnet und auch neue Perspektiven aufgezeigt. Daher also ein großes Danke an Herrn Kirchhoff und Frau Steimann, besonders aber auch an alle anderen Menschen, die dieses Format entscheidend mitprägen und in Hartmanns Wirtshaus unsere Gäste waren. Wenn Sie sich jetzt ärgern, dass Sie nicht dabei sein konnten, dann habe ich gute Nachrichten für Sie. Unser Podcast geht weiter. Wir planen aktuell die nächsten Folgen und ziehen mit unseren Kneipengesprächen durch ganz NRW. Dafür haben wir uns schon einige spannende Gäste eingeladen. Wer das ist, wann und wo das stattfindet und vor allem, wo Sie unsere Ausstellung Klimaheld Wald besuchen können, das erfahren Sie auf unserer Website klimaheld-wald.de. Die verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Dieser Podcast ist Teil der Ausstellung Klimaheld Wald des Landesbetriebes Wald und Holz NRW. Produziert wurde der Podcast von Forst erklärt, das Live-Recording hat True Sound Münster übernommen, gemixt und gemastert wurde er von Toto Audio.